Vor 2000 Jahren war dies ein blühendes Fischerdorf. Fünf der Fischer, die hier lebten, verließen dieses Dorf, stellten die Welt auf den Kopf und veränderten den Verlauf der Menschheitsgeschichte. Einer von ihnen war ein sehr wütender junger Mann. Er und sein Bruder wurden die Söhne des Donners genannt. Doch dann geschah etwas, das sein Leben veränderte und ihn für immer umkrempelte. Am Ende schrieb er 5 Bücher der Bibel. 4 davon sind sogar nach ihm benannt. Das ist mehr als jeder andere. Und er wird mehr als 30 Mal in der Bibel erwähnt. Sein Name war Johannes. Und dies ist seine Geschichte. Sie folgt Johannes von einem wütenden jungen Mann, der seine Feinde mit Feuer vernichten wollte, bis hin zu einem der einflussreichsten Jünger Jesu. Johannes hat als Jünger eine bemerkenswerte Wandlung durchgemacht. Vom jähzornigen Donnersohn zum mitfühlenden Apostel der Liebe. Wie hat er das gemacht? Was hat den Unterschied ausgemacht? Was war das Geheimnis seiner Verwandlung? Nun, bleib bei uns, um das herauszufinden. Seine Geschichte wird dich ermutigen und inspirieren. Und vielleicht wird das, was sein Leben verbessert und verändert hat, das Gleiche für dich tun. Dies ist ein Ort der Wunder. Hier im alten Fischerdorf Bethsaida und am nahegelegenen Nordufer des Sees Genezareth vollbrachte Jesus einige seiner unglaublichsten Wunder. Hier begegnete Jesus einem Blinden, nahm ihn bei der Hand, heilte ihn und gab ihm sein Augenlicht zurück. In der Nähe lehrte Jesus eine große Menschenmenge. Als sie am Ende des Tages hungrig waren und nichts mehr zu essen hatten, nahm Jesus das Mittagessen eines kleinen Jungen und vervielfachte seine 5 Brote und 2 kleine Fische zu genug Essen für über 5000 Menschen. Und von Bethsaida aus ging Jesus auf den Wasser über den See Genezareth. Die Jünger verließen Bethsaida mit einem Boot, um auf die andere Seite des Sees zu fahren. Jesus blieb allein zurück, um zu beten. In der Nacht erhob sich ein wilder Sturm und die Jünger hatten Angst, ihr Boot würde sinken und sie würden alle ertrinken. Aber dann sahen sie, wie Jesus auf dem Wasser zu ihnen ging. Nachdem Jesus in das Boot gestiegen war, legte sich der Wind und sie erreichten sicher das Land. All diese Wunder und noch viele mehr geschahen genau hier in der Gegend von Bethsaida. Ja, dies ist wirklich ein Ort der Wunder. Hier hat tatsächlich alles angefangen. Das Christentum begann genau hier in dieser Gegend. Als Jesus sein Werk begann und Menschen brauchte, die ihm halfen, rief er besondere Menschen, Jünger, die sich ihm anschließen und ihm folgen sollten. Und 5 dieser ersten Anhänger oder Jünger wurden hier in Bethsaida geboren und lebten hier. Petrus, Andreas, Philippus, Jakobus und Johannes kamen alle aus Bethsaida und arbeiteten hier als Fischer. Diese antike Stadt Bethsaida am Nordufer des Sees Genezareth hat also eine große biblische Bedeutung. Sie wird 13 Mal in den Evangelien erwähnt. Das ist mehr als jede andere Stadt, mit Ausnahme von Jerusalem und Kapernaum. Und das sollte uns nicht überraschen, denn Jesus hat den größten Teil seiner Arbeit, Predigen, Lehren und Heiligung in dieser Gegend getan. Jetzt schälen Archäologen die Schichten zurück, um die Geschichte des alten Bethsaida zu enträtseln. Und sie machen dabei einige erstaunliche Entdeckungen. Die Stadt wurde 1000 Jahre vor Christi Geburt erbaut. Zu den spektakulären Funden gehören die Überreste eines großen Königspalastes und das größte und am besten erhaltene antike Stadttor Israels. Das beweist, dass es einst eine gute, befestigte Stadt war. Dank der sorgfältigen Arbeit der Archäologen können wir heute auf denselben Kopfsteinpflasterstraßen spazieren gehen, auf denen auch Jesus gegangen ist, als er hier war. Zu den Entdeckungen gehört auch das Haus des Fischers. Es war aus Basalt gebaut und vermutlich zweistöckig. Es umfasste einen gepflasterten offenen Hof, der von mehreren Räumen umgeben war. Sie identifizierten es als das Haus eines Fischers, denn sie entdeckten darin einen Anker, steinerne Netzgewichte, einen Angelhaken und eine Nadel zum Reparieren der Netze. Wenn die Ausgrabungen fortgesetzt werden, wird es sicher weitere wunderbare und spannende Überraschungen geben, wenn das alte Bethsaida, die Stadt der Wunder, wieder zum Leben erwacht. Aber das vielleicht Überraschendste von allem ist, dass Jesus hier so viele Wunder vollbracht und so viel Zeit damit verbracht hat, die Menschen in Bethsaida und den umliegenden Städten zu lehren. Und trotzdem lehnten sie ihn und seine Lehren ab. Das frustrierte und enttäuschte Jesus und er warnte sie eindringlich vor ihrem mangelnden Glauben. Aber im Gegensatz zu den meisten Einwohnern Bethsaidas, die Jesus ablehnten, folgten 5 Söhne der Stadt, Petrus, Andreas, Philippus, Jakobus und Johannes, dem Ruf Jesu und gaben alles auf, um ihm zu folgen. Sie wurden Teil einer besonderen Gruppe von 12 Männern, die Jesus auswählte, um mit ihm zu arbeiten und seine Jünger zu sein. Und 3 von ihnen, Petrus, Jakobus und Johannes, gehörten zu einer Art innerem Kreis, den Jesus auswählte, um exklusiv 3 wichtige Ereignisse zu bezeugen. Die Auferweckung der Tochter des Jairus von den Toten, die Verklärung Christi auf dem Berg und das qualvolle Gebet Jesu im Garten Gethsemane kurz vor seiner Kreuzigung. Diese 3, Petrus, Jakobus und Johannes, hatten die einmalige Gelegenheit, Jesus näher zu kommen als alle anderen. Und interessanterweise sind sie die einzigen Jünger, denen Jesus Spitznamen gab. Aber es gab nichts Besonderes an diesen 3 Jüngern. Sie waren ganz normale Fischer aus Bethsaida. Und Johannes war, wie die anderen, alles andere als perfekt. Er war ungeduldig, intolerant und schlecht gelaunt. Er war ein wütender junger Mann. Aber dann geschah etwas, das ihn umkrempelte und sein Leben für immer veränderte. Johannes erlebte als Jünger eine bemerkenswerte Veränderung. Vom jähzornigen Sohn des Donners zum mitfühlenden Apostel der Liebe. Wie hat er das gemacht? Was hat den Unterschied ausgemacht? Was war das Geheimnis seiner Verwandlung? Folgen wir ihm auf seiner Reise und wir finden es heraus. Einige Zeit, nachdem er sein Boot und seine Fischernetze in Bethsaida verlassen hatte, machte sich Johannes zusammen mit Jesus und den anderen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem durch Samaria. Johannes wurde gebeten, sich um eine Unterkunft in der Stadt vor ihm zu kümmern. Und er schien froh zu sein, helfen zu können. Er war der jüngste der 12 Männer, die Jesus zu seinen Aposteln erwählt hatte. Aber er hatte bereits Führungsqualitäten bewiesen. Johannes, begleitet von seinem Bruder Jakobus, eilte einen felsigen Hügel hinunter in Richtung des Dorfes im schwindenden Licht, fest entschlossen, den Meister stolz auf sich zu machen. Stimmt, Vorbereitungen zu treffen könnte ein bisschen schwierig sein. Immerhin war dies Samaria, ein Ort, den die meisten Juden meiden. Schon lange vor der Geburt von Johannes gab es böses Blut zwischen den Juden und den Samaritern. Tatsächlich mieden die meisten Menschen, die wie Jesus vom See Genezareth nach Jerusalem reisten, das Land Samaria. Sie machten einen Umweg über Perea. Aber Jesus hatte den direkten Weg nach Süden gewählt. Nachdem sie das Dorf durch das Stadttor betreten hatten, erkundigten sich Johannes und Jakobus nach einer Unterkunft. Ein großer Lehrer namens Jesus würde die Nacht hier verbringen, sagten sie. Der Brauch im Nahen Osten schrieb vor, Fremden immer Gastfreundschaft zu zeigen. Zuerst versuchten die Samariter, dem nachzukommen. Aber dann hörten sie, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, um im Tempel ein großes Fest zu feiern. Nun, die Samariter verschränkten die Arme und pressten spöttisch die Lippen aufeinander. Sie sagten, sie hätten keine Unterkunft für eine Partei, die ihre religiösen Rivalen in Jerusalem ehren wollten. Johannes versuchte, sie zur Vernunft zu bringen. Wussten sie, wer dieser Jesus war? Hatten sie nicht von den großen Wundern gehört, die er tat? Die Samariter ließen sich nicht beirren. Also mussten Johannes und Jakobus die Stadt verlassen und zurück auf den Berg gehen, um Jesus zu treffen. Und während Johannes ging, wurde er immer wütender. Er sah immer wieder die sturren Gesichter der Samariter, die ihre Köpfe schüttelten. Johannes war es nicht gewohnt, beleidigt zu werden. Er war in einem sehr komfortablen Haus in Bethsaida aufgewachsen. Sein Vater betrieb hier in Galiläa ein florierendes Fischereigeschäft mit Booten, Netzen und großen Fängen, mit angestellten Dienern. Seine Mutter war eine wohlhabende Frau. Die Familie hatte Beziehungen zum Hohepriester in Jerusalem. Was dachten diese armen Samariter, wer sie waren? Was Johannes wirklich ärgerte, war, dass sie sich weigerten, seinen Meister zu beherbergen. Wenige Tage zuvor hatte Johannes mit Jesus auf einem Berggipfel gestanden und ihm ehrfürchtig zugeschaut. Christus wurde zu einer schillernden göttlichen Gestalt direkt vor seinen Augen. Und Mose und Elia erschienen vom Himmel, um Christus zu ehren. Johannes hatte seinen Meister wie die Sonne leuchten sehen. Und jetzt dachten diese armen Samariter, ihr armseliges Dorf sei zu gut für ihn? Unglaublich. Als Johannes auf Jesus trat, war seine Empörung kurz davor zu explodieren. Johannes und sein Bruder erklärten ihm schnell die Situation. Und dann fiel Johannes Blick auf den Berg Karmel in der Ferne hinter ihn. Den Ort, an dem Elia 5 Götter vom Himmel herabgerufen hatte. Der Ort, an dem die Propheten des Baal niedergestreckt worden waren. Voller Eifer brach Johannes in diese Worte aus, die im Lukas-Evangelium im Kapitel 9, Vers 54 stehen. Herr, willst du, dass wir dem Feuer befehlen, vom Himmel zu fallen und sie zu verzehren, so wie Elia es getan hat? Johannes wollte seine Loyalität demonstrieren. Er wollte, dass diejenigen, die seinen Christus entehrt hatten, vernichtet wurden. Aber Jesus schaute weg von ihm. Er blickte einen Moment lang auf die Häusergruppe, die in der Dämmerung kaum zu erkennen war. Dann wandte er sich wieder an Johannes und sagte wiederum in Lukas Kapitel 9, Vers 55 und 56, »Du weißt nicht, was für ein Geist du bist. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um das Leben der Menschen zu zerstören, sondern um sie zu retten.« Und dann schlug Jesus vor, dass sie es im nächsten Dorf versuchen sollten. Johannes Meister verstand ihn viel besser, als er sich selbst verstand. Als er Johannes und Jakobus in die Gruppe der 12 berief, gab er ihnen einen Spitznamen. Er nannte sie die Söhne des Donners. Diese jungen Männer hatten eine Menge Feuer im Bauch. Sie waren mit Eifer dabei und bereit, loszulegen. Und Jesus sah ihr Potenzial. Aber er verstand auch viel besser als sie, dass das Feuer in zwei verschiedene Richtungen brennen kann. Und als Jesus dort stand und auf das samaritanische Dorf hinunterblickte, wies er auf die beiden Richtungen hin. Er ist nicht gekommen, um das Leben der Menschen zu zerstören, sondern um sie zu retten. Nun zurück zur Johannes-Geschichte. Weißt du, der Eifer für die Wahrheit, die Leidenschaft für eine gerechte Sache, kann uns dazu treiben, diejenigen zu vernichten, die wir als unsere Feinde wahrnehmen. Oder er kann uns dazu bringen, sie zu erlösen. Johannes war nicht in der Lage gewesen, diesen Unterschied zu erkennen. Er wusste nicht, was für ein Geist ihn antrieb. Er dachte, es sei ein Geist der Loyalität und des Eifers. Er sah nicht die rohe Wut im Inneren, die zerstörerische Wut. Johannes war ein sehr ernster, aufrichtiger junger Mann. Johannes war aber auch ein sehr wütender junger Mann. In diesem Leben passieren uns allen schlimme Dinge. Schlimme Dinge können uns in der Kindheit passieren. Schlimme Dinge können uns in der Schule passieren. Freunde können uns verraten und Ehepartner können uns missbrauchen. Und manchmal sickern diese schlimmen Dinge ganz tief in uns ein, nicht wahr? Wir können nicht vergessen, wir können nicht verzeihen. Die Wunde heilt nicht und der Ärger staut sich auf. Wir wollen so sehr die schlimme Sache ändern, die uns widerfahren ist. Wir wollen es in Ordnung bringen, wir wollen uns rächen. Aber wir können die Vergangenheit nicht ändern, also sickert unsere Wut immer wieder auf alle möglichen Arten heraus. Was können wir gegen diese Art von Wut tun? Was kann sie ersetzen? Wie können wir verhindern, dass Empörung zum Deckmantel für Wut wird? Nun schauen wir uns an, wie Christus mit diesem wütenden jungen Mann Johannes umging. Denn Johannes, dem Sohn des Donners, ist etwas Bemerkenswertes passiert. Das Zusammentreffen zwischen Johannes und dem ungastlichen Samariterdorf liegt viele Monate zurück. Der Schauplatz, ein Obergemach, irgendwo in Jerusalem. Er war für das Passamahl reserviert worden, das Christus mit seinen 12 Aposteln feiern wollte. Als sie sich in den länger werdenden Schatten des Abends versammelten, spürten sie, dass etwas Bedeutendes geschehen würde. Sie gingen die Treppe zum oberen Raum hinauf und begannen über das Reich zu reden, das Christus zu errichten versprach. Und dann fiel ihr Blick auf den niedrigen Tisch, auf dem das Passamahl aufgetischt war. Sie sahen auf die Kissen, die an drei Seiten des Tisches angeordnet waren und auf denen sie sich ausruhen konnten. Dies war ein feierliches Pessachmahl. Wer würde wo sitzen? Wer würde die Ehrenplätze neben Christus einnehmen? Nun, wie es die menschliche Natur so will, fühlten sich alle 12 hochqualifiziert. Alle hatten die Lehren Christi befolgt. Alle hatten in seinem Namen Wunder vollbracht. Alle hatten in seinem Namen die gute Nachricht verkündet. Johannes war nicht der einzige hochmotivierte Mensch in dieser Menge. Und während sie so unbeholfen dastanden, stritten sich die Männer darüber, wer wo sitzen sollte. Sie konnten es einfach nicht lassen. Die 12 hatten eine lange Zeit miteinander verbracht, viel Zeit, um sich Groll und Missgunst anzueignen, und jeder von ihnen wollte die Spitzenposition. Am Ende gelang es Judas, sich auf die Seite Christi zu manövrieren. Außerdem erinnerte er die anderen immer wieder, dass er der Schatzmeister war. Und Johannes lehnte sich auf der anderen Seite zurück. Die anderen streckten sich langsam um den Tisch herum und sahen Judas und Johannes dolchartig an. Es war an der Zeit, das Passafest zu feiern, das Gedenken an die große Befreiung Israels aus Ägypten durch Gott. Aber die Luft im Obersaal schien an diesem Abend schwer zu sein. Es schien, als ob die verärgerten Worte, die die Jünger gemurmelt hatten, immer noch dort schwebten. Plötzlich richtete sich Christus auf und ging zu einem Wasserbecken hinüber. Zuerst nahmen die Jünger an, es sei Zeit für die rituelle Handwaschung, die zum Passamahl gehörte. Doch dann legte Jesus sein Obergewand ab. Er nahm ein Handtuch und steckte es in seinem Hosenbund. Er schüttete das Wasser aus einem Krug in die Schüssel und ging dann zurück zu seinen Jüngern. Er kniete sich hin, zog eine der Sandalen des Mannes aus und begann wortlos die Füße des Mannes zu waschen. Er wusch den Schmutz und den Dreck der Straßen von Jerusalem von seinen Zehen. Und dann ging Jesus zum nächsten Mann und zum nächsten. Johannes beobachtete dies mit Ehrfurcht. Da war Jesus, das Bild eines Sklaven, der diese unbedeutende Arbeit verrichtete. Aber diese Fußwaschung war keine unbedeutende Arbeit. Es war nicht nur eine schmutzige Arbeit. Für Johannes schien es etwas ganz Herrliches zu sein. Er starrte auf Jesu Hände, während der Meister arbeitete, wusch und abtrocknete von einem Jünger zum nächsten. Das waren bemerkenswerte Hände. Er hatte sie schon einmal bei der Arbeit gesehen. Er hatte gesehen, wie sie die blasse, leblose Hand eines kleinen Mädchens nahm, während die Familie um sie weinte und klagte. Er hatte gesehen, wie die Hände Christi das kleine Kind vom Sterbebett gehoben hatten. Johannes hatte gesehen, wie diese Hände einen gelähmten Mann berührten, der hilflos auf dem Teich von Bethesda starrte. Er hatte gesehen, wie der Mann aufstand und ging. Johannes hatte gesehen, wie diese Hände vor einer hungrigen Menge von 5000 Menschen im Gebet erhoben wurden. Er hatte gesehen, wie diese Hände ein paar Brote in das Mahl brachen, das sie alle satt machte. Er hatte gesehen, wie diese Hände eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, vor denen verteidigte, die bereit waren, sie zu steinigen. Johannes hatte gesehen, wie diese Hände die Augen eines Mannes berührten, der blind geboren worden war, und ihm das Augenlicht schenken, wo vorher keines war. Johannes hatte während seiner Zeit mit Jesus viel von diesen Händen gesehen. Und das alles überflutete ihm, als er Jesus dabei zusah, wie er die schmutzigen Füße seiner Jünger wusch. Das waren mächtige Hände. Es waren allmächtige Hände. Aber vor allem waren es Hände der Liebe. Sie segneten alles, was sie berührten. Sie waren gekommen, um zu retten, nicht um zu zerstören. Schließlich kam Jesus zu Johannes und zog ihm die Sandalen aus. Er begann, seine Füße zu waschen. Und in diesem Moment schien es egal zu sein, wer wo am Tisch saß. Es spielte keine Rolle, wem die größte Ehre im Königreich gegeben wurde. Diese unglaubliche Liebe war alles, was zählte. Und als Jesus Johannes die Füße wusch, spürte der Donnersohn, wie sein Zorn endlich abgewaschen wurde. Die Liebe Christi hatte sie schließlich überwunden. Die Liebe Christi war stärker als all der Schmerz, all die Wut, all der fehlgeleitete Eifer. Jahre später erinnerte sich Johannes an diesen entscheidenden Moment in seinem Leben. Er erinnerte sich daran, wie viel er ihm bedeutete. Hier ist die Art und Weise, wie er es selbst in Johannes Kapitel 13, Vers 3 bis 5 beschreibt. Jesus wusste, dass der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Dann stand er vom Abendmahl auf, legte seine Kleider ab, nahm ein Handtuch und kleidete sich. Danach schüttete er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Jesus hat es verdient, an den höchsten Platz im Himmel erhoben zu werden. Aber er hatte den niedrigsten Platz auf der Erde eingenommen. Johannes war überwältigt von der glorreichen Tat des Meisters. Endlich hatte er etwas gefunden, seine Religion des Zorns zu ersetzen. Es war Liebe, rein und einfach. Das ganze Leben Jesu kam in dieser einen schönen Tat im Obergemach zusammen. Wenn ich als Christ an der Fußwaschung in meiner Kirche teilnehme, spüre ich, wie diese Liebe wieder durch mein Herz strömt. Freunde, Jesus hat eine Lösung für Menschen, die von Zorn zerfressen sind. Er hat eine Lösung für die, deren Religion von Zorn getrieben wird, für diejenigen, deren rastloser Antrieb im Leben von Zorn motiviert ist. Man kann nie genug tun, um diese Wut zu stillen. Man kann nie genug erreichen, um sich zu rächen für die schlimmen Dinge, die passiert sind. Am Ende bleibt immer mehr Wut übrig. Nur die Liebe kann unsere Wut besänftigen. Nur die Liebe kann die Wunden heilen. Wir können die Vergangenheit niemals ändern. Aber wir können in der Gegenwart geliebt werden. Und so geschieht es. Johannes wurde am Ende verwandelt, weil er 3,5 Jahre Gemeinschaft mit Jesus erlebt hatte. Jesus ist in der Lage, Liebe in unsere Herzen zu gießen. Und so geht's. Jesus möchte, dass wir uns für ihn öffnen, damit er uns die Füße waschen kann, damit er uns zeigen kann, was gnädige Liebe ist und damit er unsere Herzen waschen kann. Jesus kann unseren Zorn wegwaschen. Er hat es für Johannes getan. Er hat den feurigen Sohn des Donners verwandelt. Gegen Ende seines Lebens finden wir Johannes in Ketten auf der Insel Patmos, wo er wegen seines Glaubens im Gefängnis sitzt. Er weiß, dass er wahrscheinlich allein sterben wird, getrennt von seinen Glaubensbrüdern, die ihm alles bedeuten. Aber Johannes wütet nicht auf dieser Insel. Er ruft kein Feuer vom Himmel auf die römischen Soldaten herab, die ihn bewachen. Er fürchtet sich nicht, dass er am Ende seines Lebens keinen ehrenvollen Platz im Reich Gottes einnehmen wird. Nein. Stattdessen schreibt Johannes. Er schickt Briefe und es sind einige der schönsten Liebesbriefe, die die Welt je gesehen hat. Johannes hat am Ende noch gedonnert. Er hatte immer noch Feuer in seinem Bauch. Er hatte immer noch eine Menge Leidenschaft und Eifer. Aber jetzt war es die Liebe, die er herausdonnerte. Es war die Liebe, die ihn zwang. Johannes war der Apostel der Liebe geworden. Hast du diese Art von bedingungsloser, gütiger Liebe erlebt, die den Sohn des Donners verwandelt hat? Bist du immer noch von Zorn getrieben? Wir können versuchen, unseren Schmerz und Wut auf unzählige Arten zu ersetzen. Aber es gibt nur eine wirkliche Lösung. Nur die Liebe kann unsere Wut wegspülen. Lasst uns unsere Herzen für die verwandelnde Kraft Christi öffnen. Lasst uns den mächtigen, liebenden Händen Christi erlauben, unsere Wut wegzuspülen und ihre mächtige Arbeit in uns zu tun, jetzt während wir beten. Lieber Vater, wir kommen zu dir, weil der Zorn uns ausbrennt. Weil alles, was wir versuchen zu tun, nicht wirklich die Leere in uns füllt. Wir brauchen die Hände, die den Gelähmten und den Blinden geheilt hat. Wir brauchen die Hände, die die Toten auferweckt hat. Wir bekennen, dass wir deine Vergebung und Reinigung brauchen, jetzt und hier. Wir bitten, dass Jesus der Retter seine gnädigen Hände auf uns legt. Bitte gieße deine Liebe in unseren Herzen aus, im Namen des Meisters, der seinen Jüngern die Füße wäscht. Amen. Die Geschichte des Apostels Johannes, der als Jünger eine bemerkenswerte Wandlung vollzog, vom jähzornigen Donnersohn zum mitfühlenden Apostel der Liebe, hat Menschen auf der ganzen Welt ermutigt und inspiriert. Wenn dir die heutige Reise ins antike Bethsaida in Israel und unsere Überlegungen über das Leben und die Zeit des Apostels Johannes gefallen haben, dann besuche uns nächstes Mal wieder, wenn wir gemeinsam eine weitere Reise des Lebens unternehmen werden. Bis dahin, denk an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Nun, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, noch Leid, noch Geschrei. Es wird kein Schmerz mehr geben, denn das Frühere ist vergangen.